So, da sind wir. Guten Tag in die Runde. Die Abteilung Basketball ist zur Stelle an diesem 9. Mai. Basti Ulrich sitzt im Gartenhäuschen, Basti. Was
yes.
passiert? Was ist denn los?
Ich hatte einfach Lust. Ich hatte einfach Lust, in einer kalten Hütte zu sitzen. Zumindest kann ich hier rauchen. Also das ist ziemlich gut. Ja, ja. Ich hatte mal wieder Bock auf so einen verrauchten Podcast. Ich hatte das Gefühl, wir haben heute viele anstrengende Themen zu diskutieren. Da brauche ich Zigaretten.
Ich glaube, du hast eher deine Mutter besucht und bist bei deinen Eltern geblieben und sitzt jetzt, also Muttertag ja gestern, und sitzt im Gartenhäuschen deswegen.
Ja, das stimmt so nicht ganz. Ich war ja gestern gar nicht, ich war ja gestern in Ulm.
Ah.
Beim mitwichtigsten Spiel, würde ich schon sagen, von dem letzten Spieltag. Denn für Ulm ging es ja noch um Playoff-Platzierungen. Und damit starten wir gleich thematisch rein. Wahnsinn, oder?
Wow. Okay, ja, du willst direkt in den BBL-Wahnsinn einsteigen.
Na, hattest du noch was? Hattest du noch was anderes zu besprechen? Weiß nicht, willst du über Finn Kliman reden oder?
Weiß ich nicht. Also, ich könnte noch einen Champions League-Nachklapp liefern. Ich war ja mit dem Halbfinale und Finale betraut. Und ich muss sagen, das Halbfinale Ludwigsburg gegen Manresa war, bei allem Respekt, das schlechteste Spiel, was ich seit Jahren gesehen habe. Also, das Blöde ist, und das tut mir wirklich leid, ich war dann am Samstag in Crailsheim, bei Crailsheim gegen Chemnitz, was ein extrem wildes und unterhaltsames Spiel war. Und Sebastian Gleim, der Coach der Crailsheimer, kommt zu mir und sagt, ja, ich habe das gestern gesehen mit Lubo. Man hat es dir übrigens angehört, dass du das Spiel scheiße fandst. Aha, das ist natürlich nicht so toll. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Jetzt.
Ist das irgendwie, also darf man das einem Kommentator anhören, wenn er eine Partie kacke findet? Oder ist, weil es ja wirklich kacke war? Oder sollte
ich muss
man das
erst
irgendwie
mal,
verschleiern?
Ich muss erstmal sagen, es ist eine sehr schlechte Nachricht für die Glaser-Innung in Ludwigsburg, weil demnächst die komplette Stadt aus Backsteinen gebaut wird. Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Also, ich meine, das Problem bei den Ludwigsburgern gibt's ja die ganze Saison über schon, dass die irgendwie kein Shooting haben, obwohl sie ein paar ganz gute Schützen in ihrem Team haben. Und gegen Manresa war so ein bisschen der Gipfel. Ich meine, es hat eigentlich soweit alles funktioniert, was im Gameplan ist, aber man trifft einfach keine Würfe. Nie. Und ich hatte immer das Gefühl während der Saison, dass sich das irgendwann lösen wird, dieses Problem, weil ich den Eindruck hatte, dass die Shooter, die Ludwigsburg hat, ein bisschen besser sind als das. Ich meine, Justin Simon ist zum Beispiel überhaupt kein Schütze. Das sieht man auch an der Wurfform schon. Polas Bartolo ist kein richtig guter Schütze, auch wenn er die letzten Jahre besser geworden ist. Jamal Darden kann noch ein bisschen werfen. Die beiden Kernschützen sind Jonah Radebaugh und Jordan Hals. Und scheinbar ist
ja, die hat man Reza aus dem Spiel noch genommen. Also genau. Da ging gar nichts.
Und das ist dann scheinbar halt doch ein bisschen zu wenig im Vergleich zu den Vorjahren, wo Ludwigsburg jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig viele gute Shooter im Team hatte, wenn man ehrlich ist. Ich meine, auch Marcos Knight ist jetzt kein hervorragender Schütze, auch wenn der mal heiß laufen kann. Auch jemand wie Nicola Babb ist ja kein hervorragender Schütze. Ich weiß gar nicht mehr, was der geworfen hat in Ludwigsburg. Ich würde schätzen, so in den eher tiefen 30ern. Aber irgendwie hatte diese Offense in der Vergangenheit noch mehr Entlastung als jetzt. Und das ist ihnen gegen Manresa halt so ein bisschen in den Rücken gefallen. Ich finde es übrigens völlig okay, wenn man einem Kommentator anhört, dass das Spiel keinen Spaß macht.
Ja, die Sache es hat ja irgendwie Spaß gemacht. Ich war nur halt so, das Blöde ist, man hört mir an, wenn ich enttäuscht bin. Also, es geht ja gar nicht darum, dass das Spiel scheiße. Es gibt Spiele, die sind super und manche sind eben nicht so super. Aber
wenn
ich
man
war halt auch enttäuscht.
Ja, wenn man rausfinden möchte, wie sich das anhört, wenn du enttäuscht bist, muss man nur jeden Montag diesen Podcast hier hören. Hey, oh.
Ja, gut, danke dafür übrigens. Woran das denn wohl liegen könnte, dass ich enttäuscht bin? Ja, jedenfalls gestern das Finale. Also am Ende ist es ja okay, weil die beste Mannschaft von diesen Vieren hat das Ding gewonnen. Das war Teneriffa mit Marcelinho Huertas. Der spielt halt einfach Basketball. Ja? Das ist jemand, der Basketball spielt, weil er weiß, wie es geht.
Ich würde sagen, der tanzt Basketball mehr. Ja. Also es ist schon Wahnsinn, wie... Das Lustige ist ja, dass das Label, das Marcelo Huertas in der NBA auferlegt bekommen hat, ist, dass er so wild spielt. Also so ein wilder Spieler ist, auf den man sich nicht verlassen kann. Und in Europa ist es einfach genau das Gegenteil davon. Ja, es gibt keinen Spieler, der mehr unter Kontrolle ist als Marcelo Huertas.
Wird übernächste Woche, jedenfalls irgendwann im Mai noch 39.
Ja.
Der spielt ja, ich meine, wieder die 14 Assists gespielt und einer geiler als der andere. Also das ist auf jeden Fall der verdiente Champion. Und das Gute ist vielleicht, dass man aus Ludwigsburger Sicht auch einen kleinen Lerneffekt hat. Das Interessante ist, was ich noch rausgehört habe, ich weiß gar nicht, welcher Coach es war. War das der von Teneriffa oder war das der von Holon? Jedenfalls, dass wirklich John Patrick diese Form, also diesen europäischen Basketball, der da gespielt wird, eben auch von Manresa mitgeprägt hat. Die sagen ja alle seit Jahren, sie gucken darauf, was Ludwigsburg macht. Das ist schon interessant.
Ja, ich meine, das ist halt genau das Ding. Also deswegen, es ist ja ein recht zweischneidiges Schwert immer mit Ludwigsburg. Das haben wir auch oft genug schon besprochen. Ich meine, diese Kader-Tryouts, diese Hunger Games, die es da zu jedem Saisonbeginn gibt in Ludwigsburg, die kann man schon auch ein bisschen kritisch sehen. Aber John Patrick schafft es schon immer wieder, Spieler zu finden, die so ein bisschen vergessen wurden, die dann zu europäischer Prominenz aufsteigen. Also, das Projekt dieses Jahr ist ja, also seit 2 Jahren ist Jonah Radebo, das Projekt dieses Jahr ist so jemand wie Ethan Happ, das war ein wahnsinnig talentierter Spieler, als er aus der Highschool gekommen ist, einer der, ich glaube sogar Top 20 Recruits in Amerika, also 4- oder 5-Sterne-Recruit, super talentiert, dann aber so ein bisschen abgestiegen, und John Patrick findet diese Spieler immer wieder und integriert sie halt in dieses System und schafft es damit vermeintlich mit Spielern, die kein anderer mehr anfassen würde oder kaum andere anfassen würden. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, also Nicola Bepp war nicht so eine Art von Spieler. Besseres rauszuholen aus der Mannschaft, als man jetzt mit diesem Spielermaterial vielleicht, keine Ahnung, bei einem anderen Standort rausholen würde.
Du hast natürlich auch noch die Geschichte, dass auf dem Markt Größe kostet. Das ist im Basketball so. Und du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten im Bereich zwischen 1,80 und 1,98, dich umzuschauen und relativ preiswerte Spieler zu verpflichten, weil es dort eben ein viel, viel größeres Angebot gibt als alles über 2,03 Meter, würde ich jetzt mal sagen, die noch diese Fähigkeiten mitbringen, eben Beweglichkeit, Shooting, Passqualitäten, also noch diese super variablen Spieler, die eben, ja, und dann kannst du eher ein System bauen, so wie er es in Japan ja kennengelernt hat, eher mit kleineren, schnellen Spielern, wo du sagst, ja, da kann ich dann auch mehr ausprobieren, wenn der nicht passt, dann hole ich halt den nächsten, weil es ist einfacher, dort Spieler zu rekrutieren mit dieser Spielweise. Gut, also Lubo wird Dritter am Ende, das Ganze, ja, wird ihnen vielleicht, ja, doch noch einen kleinen Schub geben für die Playoffs. Und welch ein genialer Übergang. Playoffs. Ich hatte ja gehofft, Basti, wir würden heute schon alle 4 Partien verkünden können. Da haben uns die Crailsheimer einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil sie Chemnitz geschlagen haben. Mhm. Und die Chemnitzer müssen jetzt schauen, wie das letzte Spiel ausgeht. Am Donnerstagabend Ludwigsburg gegen Heidelberg. Jetzt könnten wir uns ganz...
Mittwoch ist das, oder? Ist das nicht Mittwoch?
Mittwoch, genau, yes. Du hast recht, am 11. Ja, genau, übermorgen. Genau, Ludwigsburg gegen Heidelberg. Jetzt könnten wir es uns ganz einfach machen und sagen, ja gut, Ludwigsburg gewinnt ja gegen Heidelberg und dann ist das Thema durch und dann spielt nämlich Chemnitz bei den Bayern als sechstplatziertes Team und Ludwigsburg gegen Ulm, 4. gegen 5. Sollen wir das so machen? Oder nee. Sollen wir sagen, Heidelberg kann ja auch noch in Ludwigsburg gewinnen?
Ich sag 35 Punkte von Record Chapman. Ich weiß gar nicht, ob der aktuell verletzt ist oder nicht. Aber also die Vermutung bei Record Chapman wäre immer ja. Aber ich, keine Ahnung, Heidelberg ist jetzt schon sehr am Austrudeln gewesen gegen Ende der Saison, aber man weiß ja nicht. Also
ein letztes Aufbäumen von Coach Frankie Ignatovic, der ja in der kommenden Saison nicht mehr Trainer in Heidelberg sein wird, sondern ersetzt wird von Jonas Isalo.
Sehr interessante Verpflichtung, wie ich finde. Sehr interessante Verpflichtung.
Der Bruder von Thomas Isalo und jetzige Assistant seines Bruders in Bonn wird also Head Coach. Wir werden in der nächsten Saison ein Bruderduell haben bei Bonn gegen Heidelberg. Spannende Sache, werden wir mal an anderer Stelle thematisieren, weil ja, da natürlich auch eine super interessante Personalie und wollen wir mal gucken, wann wir den Zeitpunkt finden für dieses Thema.
Wir haben generell ein paar Personalien, ne? Also Jonah Radebo wird zum Champions League-Sieger wechseln, zum aktuellen, zu Lenovo Teneriffa.
Ist das schon sicher?
Also, soweit ich das gehört habe, steht das wohl fest, ja.
Wow, okay. Das ist eine geile Info. Das heißt, Was ist mit Huertas? Der bleibt dann nicht mehr, der ist dann weg.
Ich glaube, die können auch nebeneinander spielen, wenn es ist. Ich weiß nicht, wie es mit der Zukunftsplanung von Marcelo Huertas aussieht. Ist auf jeden Fall schade für meinen Jonah Radebaugh, wird irgendwann BBL-MVP Train, den ich irgendwann mal gestartet habe. Ich hab das Gefühl, der muss jetzt kurz Zwischenhalt in Kassel machen. Also, das ist mal wieder eine interessante Personalie. Ich hätte sogar gedacht, also je nachdem, was Teneriffa nächstes Jahr für den Wettbewerb spielt, da bin ich auch mal gespannt, ob die nochmal Champions League spielen. Ist man als Champions League-Sieger dann automatisch dabei oder könnten die zum Beispiel auch in den Eurocup gehen oder so? Das weiß ich nicht genau.
Ja, die Durchlässigkeit zum Eurocup ist nicht so einfach gegeben. Das ist zwar mal angedacht worden, dass die beiden konkurrierenden Systeme da sich in der Form vereinigen, dass man sagen kann, okay, da gibt's eine Connection, aber das ist offiziell nicht der Fall. Die haben jetzt die Champions League zweimal gewonnen, also vielleicht sind sie ja mal bereit für den nächsten Schritt. Wäre ganz spannend, sie im Eurocup zu sehen. Aber dass Radebaugh da hingeht, okay, das ist natürlich schon spannende Sache.
Plus das gibt's, auch,
wir haben viele Personalien im Trainerbereich eben auch, ne? Also es
Trainerbereich,
sind einige aber offene Stellen.
Plus auch in der Champions League nächste Saison Brose Bamberg mit Chris Sengfelder.
Ja. Schöne Grüße nach Bamberg. Er hat ja Vertrag nächstes Jahr. Naja, aber ihm das Buyout abzukaufen, für ein nettes Sümmchen kann ich mir vorstellen, ist dann eben dann auch mal notwendig gewesen. Also er hatte ja offiziell Vertrag, aber er hatte ein Out, wäre rausgekommen, wenn da andere Vereine klingeln, die da unter Umständen schon geklingelt haben. Und das geht jetzt nicht mehr. Und das wird sich Bamberg auch ein kleines Sümmchen, denke ich mal, gekostet haben. Also das Thema Identität war ja ganz oben auf der Tagesordnung in Bamberg. Das haben wir ja von Philipp Galewski, dem Geschäftsführer, gehört. Wofür steht dieser Verein? Und jetzt haben sie damit klargemacht, hier unser Chefarbeiter mit dem blauen Leinen, das mit dem roten Trikot, das ist nur eine Farce, das ist eher das blaue Leinen, was er trägt. Dieser Arbeiter, das soll unser Aushängeschild sein.
Fantastische Weiterverpflichtung, wie ich finde. Also wirklich, hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht mit gerechnet, dass man Chris Sengfelder so langfristig unter Vertrag nehmen kann. Wie schon öfter in diesem Podcast besprochen, ich finde seine Entwicklung als Offensivspieler wirklich sensationell. Defensiv gibt es noch ein bisschen was nachzuarbeiten. Aber den als Aushängeschild deines Teams zu haben, signalisiert für mich, dass dieser Abstieg von Bamberg, der immer wieder thematisiert wurde, vielleicht doch auch wieder ein bisschen umgedreht werden kann. Wenn du schon mal einen Anker hast wie Chris Sengfelder, ein Spieler mit der Qualität, dann kann man da rumherum ein Team aufbauen.
Absolut. So, wir sind dann schon bei einem Playoff-Team und wir sind dann auch noch bei einem fränkischen Playoff-Team. Und dann wollen wir hier exklusiv in die Welt hinausrufen, dass die Magenta Sport Basketballwelt wieder den Schritt gewagt hat, muss man an der Stelle sagen, Basti Dorit als Experten für die Playoffs zu verpflichten. Und den holen wir jetzt mal mit rein ins Boot, denn der kann uns das alles, ja, mit dem wollen wir dieses Thema Playoffs einfach mal durchgehen und die möglichen Serien und wie auch immer. Da ist er doch schon, oder?
Grüße euch.
Hallo. Ja, Basti, grüß dich. Ja, wir haben gerade schon die frohe Nachricht verkündet. Man hat sich tatsächlich, ob oder trotz deiner Leistungen im letzten Jahr im Magenta Sport Expertenteam, wieder dazu durchgerungen, dich zum Experten zu machen in diesen Playoffs.
Ja, ich freue mich riesig, ja, wieder mit euch zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ich freue mich, dass Magenta mir eine zweite Chance gibt.
Ja, das Leben ist voller zweiter Chancen, das weißt du doch.
Das stimmt, ja.
Ich kann dir auch sagen, also weißt du schon, wann dein erstes Spiel sein wird? Weil ich weiß es.
Du weißt es?
Ja.
Ich glaube, das erste Spiel wird sein gegen, warte mal kurz, ich habe hier eine Mail, ja, wahrscheinlich am 19. Mai.
Also, wir haben ja gerade schon über Bamberg gesprochen und du bist natürlich irgendwo der oberfränkische Basketballheld, ne? Nicht nur Experte, du bist ja auch Held in der Region dort. Ja. Du wirst
oft dargestellt mit Cape und Schwert in so lokalen Zeitungen.
Also du wirst natürlich bei Alba Berlin gegen Brose Bamberg zum Einsatz kommen. Da haben wir gerade schon über die Vertragsverlängerung von Chris Sengfelder gesprochen, über dem sie einfach das Out abgekauft haben, sagen wir doch so, wie es ist. Also, einfach mal hier, komm, nimm mal, leg mal den Telefonhörer zur Seite. Ja, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge gewesen für die Bamberger hinten raus. Sollen wir direkt mit der Serie einstarten? Seid ihr beiden Bastis damit d'accord?
Klar.
Fein,
Ja.
absolut fein.
Okay, Alba Berlin gegen Brose Bamberg. Also, ist das einfach so ein stumpfes 3-0 oder ist das für Bamberg eher so eine Art, wie soll man das nennen, symbolische Playoff-Teilnahme, damit man die Saison nicht komplett verkorkst nennen kann? Oder ist da wirklich auch noch ein bisschen mehr drin? Experte, bitte.
Also aus meiner Sicht hat Bamberg nur eine Chance, wenn sie dieses tolle Saison-Finish, diesen Hype, den sie aus den letzten Spielen der Regular Season mit reinnehmen können, dann haben sie vielleicht eine Chance, ein Spiel zu gewinnen, aber mehr aus meiner Sicht leider nicht. Auch, also nochmal zur Vertragsverlängerung, ich finde es großartig, dass Chris das gemacht hat, weil er hat auch mir persönlich immer wieder gesagt, dass ja, ihm einfach an so einem Standort mega viel liegt und auch persönlich und er da nicht unbedingt nur auf die Kohle schaut. Und das ist einfach ein tolles Zeichen aus meiner Sicht. Ja, also sicherlich hat er Angebote auch aus dem Ausland oder von durchaus renommierteren Vereinen
Ah,
vorliegen haben.
aus Deutschland auch. Sag ruhig Deutschland dazu. Das heizt die Spekulation noch mal an.
Also wenn er keine anderen Angebote aus Deutschland vorliegen hatte, dann weiß ich auch nicht, wer da die Entscheidungen trifft. Ich glaube, dass man das aber Chris sehr hoch anrechnen muss in Bamberg, dass er sich dafür entschieden hat. Er möchte da so ein bisschen auch den Weg gehen, über lange Jahre den Verein mitprägen und das finde ich toll. Ja, also
Absolut, das ist das,
wenn
was wir ja brauchen in der Liga, so Identifikationsfiguren, die an einem Standort bleiben.
absolut und finde ich großartig für die Liga und für Bamberg. Aber natürlich, wenn du in den Playoffs gegen den Ersten spielst, dann bist du der klare Underdog und Berlin, die haben das über die ganze Saison so hervorragend gemacht, auch mit den schwierigen Verletzungsproblemen, die ja auch Berlin hatte, das so zu meistern. Also ganz groß und deswegen glaube ich, dass eigentlich Bamberg da keine Chance hat.
Ja, ich denke, Basti, da sind wir uns alle einig. Dreimal Berlin zu schlagen, ist, gerade wo die der momentanen Form ja auch noch wirklich gut drauf sind, ist eigentlich nicht möglich. Also,
Welcher
ich
Basti?
bin jetzt bei meinem Basti gerade. Ich muss
Wer
mir auch
ist
einen anderen
dein Basti?
Spitznamen ausdenken. Das ist ja, was machen wir denn da? Wie heißt du denn in Bayreuth? Wie sagen denn die Jungs zu dir?
Na, ich bin der Basti. Da
Ah.
glaube ich, haben wir jetzt ein Problem, ne? Dass du da zwei
Ja.
Bastis hast.
Das hatten wir letztes Jahr schon.
Ich könnte ja
Hast du mich
meinen Basti
damals?
einfach Ulrich nennen, weil sein Nachname ist ja auch ein Vorname.
Korrekt.
Nein, ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie so hin.
Ja, also, Ulle oder Ulle. Ulle ist auch
Ulle.
gut.
Herrlich, toll.
Wie hat man dich denn in der Schule genannt, Basti? Also jetzt mein Basti.
Basti.
Auch Basti, dammit. Ja, für euren Namen gibt es wenig andere Spitznamen, ne?
Naja, es gibt schon ein paar andere
Ja.
Spitznamen, aber halt nicht für uns. Sebi kann man sagen.
Sebi.
Ja.
Oder Seba wie Sebastian Herrera. Ah, da haben wir auch noch oh, da haben wir noch eine Personalspekulation.
Okay.
Müssen wir nachher zukommen.
Alba gegen Bamberg, ich glaube auch, dass das relativ eindeutig ist. Speziell, weil Alba Berlin eben so anpassungsfähig ist. Na, es gibt jetzt nicht wirklich einen Bereich, wo ich sage, Bamberg könnte Berlin wehtun. Also das Bamberger Spielkonzept umfasst ja viele verschiedene Arten von Defense. Also wir haben auch gestern in dem Spiel wieder Matchup-Zone, Zone, ich glaube sogar einen kurzen Box-and-One für ein, zwei Possessions gesehen, was viele Teams durcheinander wirft, aber nicht Alba Berlin. Die haben zu viele Spieler, die haben zu viele Möglichkeiten, die haben auch zu viele erfahrene, schlaue Spieler, die wissen, wie man mit sowas umgeht. Bamberg ist zum Beispiel in den Spielen, die sie gewinnen, eigentlich immer besser am offensiven Brett als ihr Gegner, generiert sehr viele zweite Chancen. Das ist gegen Berlin auch nicht so leicht möglich, mit der Rotation, die die auf der Center-Position haben, mit Luke Sigma, der ein überragender Rebounder ist. Ja, also ich sehe wirklich wenig Möglichkeiten. Ich sehe schon, dass Bamberg sich irgendwie ein Spiel holen könnte. So ist
Ja.
es nicht. Aber Berlin ist der klare Favorit.
Basti, also Bayreuth Basti, die Bamberger haben ja mit Oren Amiel einen neuen Trainer verpflichtet, mit dem sie wohl auch in die neue Saison gehen, obwohl ich glaube, sie nicht so zu 1000%ig sicher waren, ob sie das machen. Also aus meiner Warte stellt sich das so dar. Du hast mit Reuerkas einen Trainer gehabt, der unfassbar viel Dinge taktischer Natur kann, der Basketball lebt 24/7, aber eventuell die ein oder andere, ja, zwischenmenschliche, persönliche Problematik mit reingebracht hat, die von wem sie auch immer ausging, das würden wir gar nicht weiter diskutieren. Jetzt kommt ein Oren Amiel, der ist eher der ganz liebe, wohl der totale Kumpeltyp, hat aber vielleicht taktisch auch das jetzt nur so in den Raum geschmissen, vielleicht etwas weniger macht der macht zwei, drei Dinge und dann bumm und zack. Ist das so ein Coach, den Bamberg braucht, um dort auch in der Zukunft mit zu planen? Passt der da so hin zu den Ambitionen, die man dort hat?
Das wird man natürlich erst sehen. Ich glaube, dass er für die Situation, in der sich Bamberg befunden hat, genau der Richtige war, wie du schon gesagt hast. Also du hattest mit Reuerkas, ich würde es jetzt mal drastischer ausdrücken, der zwischenmenschlich eine Macke hatte, ja. Und dann kommt da jemand von außen gesehen, für den du durchs Feuer gehst, ja. Und ich glaube, das ist das, was du brauchst. Das hast du schon auch an anderen Standorten gesehen, wenn du da so einen kompletten Personality Change drin hast, dass Spieler auf einmal was ganz anderes noch aufs Feld bringen können. Ob das natürlich jetzt in den nächsten Jahren auch so ist, das muss man erst abwarten. Man darf auch nicht vergessen, dass ja er jetzt dann auch die Chance hat, das Team selber zusammenzustellen nach seinen Möglichkeiten. Und von daher denke ich, wird sich das wirklich erst in der nächsten Spielzeit dann sehen, was für einen wirklichen Stil er da reinbringt, weil im Moment muss er ja mit dem Personal arbeiten, das ihm praktisch vor die Nase gesetzt wurde. Und das hat er aus meiner Sicht hervorragend gemacht. Und deswegen denke ich, ist die Vertragsverlängerung auch absolut gerechtfertigt.
Ja.
Man muss, also ich finde, wir müssen Körny noch kurz Abbitte leisten an der Stelle. Wir haben ja Bamberg sehr, sehr oft kritisiert, dieser Run gegen Ende, also auch vollkommen zu Recht kritisiert. Ich habe ja zwischenzeitlich mal die Frage gestellt, ob der Trainerwechsel zu Oren Amiel wirklich so sinnvoll war. Jetzt mit der Betrachtung aus dem Nachhinein muss man das mit einem absoluten Ja beantworten. Also dieser Lauf gegen Ende der Saison, ich erinnere mich zum Beispiel an den getroffenen Game Winner von Robinson gegen Göttingen. Diese Umarmungen an der Mittellinie zwischen Robinson und Amiel. Ich weiß nicht, ob man das mit Reuerkast so gesehen hätte. Und scheinbar hat diese Mannschaft einfach diese Art von Coach gebraucht. Ich glaube auch nicht, dass das ein reiner Personality-Coach ist. Ich glaube schon, dass der sehr viel Zeugs in dieses Spielsystem eingebracht hat, was weitergeholfen hat, speziell defensiv. Plus die Nachverpflichtung von Chris Doe war natürlich ein Riesenthema, ne? Also, das ist so ein Spieler, den du normalerweise, wenn die Situation auf der Welt nicht das ist, was sie leider ist, wahrscheinlich nicht bekommst während einer laufenden Spielzeit. Und der ist so wichtig für dieses Bamberger Spielsystem, auch wenn er offensiv in letzter Zeit jetzt nicht mehr ganz so gut aufgelegt ist wie direkt nach seiner Verpflichtung. Aber diese zwei, drei Veränderungen, die da während der Saison passiert sind, haben wir jetzt im Nachhinein gesehen, super funktioniert für Bamberg. Ich glaube aber dennoch nicht, dass es eine Chance gibt gegen Alba.
Kommen wir zur nächsten Serie, weil die verspricht vielleicht ein bisschen spannender zu werden. Ich will jetzt nicht Berlin gegen Bamberg als nicht spannende Serie deklarieren. Wer weiß, was passiert. Bonn gegen Hamburg, der zweite gegen den siebten. Ja, also das ist doch eine Geschichte. Die Hamburger haben jetzt so ein bisschen gelitten hinten raus. Ich habe jetzt auch nur Fragmente gesehen vom Bamberg-Spiel, aber ich glaube, da war jetzt nicht wahnsinnig viel Stoff dahinter, was die noch aufs Parkett gebracht haben. Wie seht ihr die aktuelle Situation bei den Towers? Ist das ein Team, was den Bonnern irgendwie gefährlich werden kann? Wir fangen wieder bei Basti an. Um Himmels Willen, das macht mich jetzt schon wahnsinnig mit euch.
Also ich glaube, wie du schon gesagt hast, das wird eine deutlich spannendere Serie. Man darf bei Hamburg so ein bisschen gespannt sein, wie sie am Endeffekt die doch sehr, sehr anstrengende Eurocup-Saison auch wegstecken jetzt zum Start der Playoffs. Das hat man, finde ich, schon angesehen, dass die Mannschaft ein Stück weit irgendwo müde ist. Eine interessante Geschichte ist natürlich auch noch, okay, inwieweit spielt sich da die unklare Situation, was die Vertragsverlängerung oder Nichtverlängerung von Pedro angeht, da so ein bisschen mit rein. Und man muss auch sehen, Bonn unfassbar stabil, obwohl ihr wichtigster Spieler jetzt zum Ende hin nicht gespielt hat, ja, der aus familiären Gründen ja in den USA war, wo man den jetzt aber wieder zu den Playoffs zurück hat. Also ich glaube, dass es deutlich spannender sein wird, aber im Endeffekt glaube ich auch, dass Bonn diese Serie gewinnt, aber ich glaube, die Towers holen sich mindestens ein Spiel.
Ulle, was meinst du?
Ich glaube, dass das sogar die volatilste Serie der Playoffs werden könnte. Einfach nur, weil die Hamburg Towers so ein wahnsinnig volatiles Team sind. Es gibt im Prinzip keine Garantien, wie diese Mannschaft spielen wird. Ein X-Faktor wird für mich Mike Kotzer. Sehe nicht viele richtig gute Matchups für die Telekom Baskets Bonn gegen dieses Pick-and-Roll, gerade mit Justus Hollatz in der Kombination. Auch wenn Mike Kessens die beste Saison seiner Karriere spielt, aber das Problem ist die ganze Saison über gewesen, der foult zu viel. Die ganzen kleineren Spieler bei Bonn haben, glaube ich, nicht wirklich eine Gelegenheit, den zu verteidigen. Und dann kommt halt auf Caleb Holmesley und Jaylen Brown an, die, wie Lukas Feldhaus, Freund der Show, gestern auch nochmal sehr treffend formuliert hat, ein gegnerisches Team im Alleingang abschießen können, aber auch das eigene Team im Alleingang abschießen können. Und wenn du einen Caleb Holmesley und einen Jaylen Brown in Topform hast, dann kann Hamburg die Serie, glaube ich, sogar gewinnen. Wenn die nicht bei Topform sind, dann könnte es auch sehr bitter werden aus Hamburger Sicht.
Ja, man muss auch sehen, wie Parker Jackson Cartwright diese Pause weggesteckt hat. Er war wohl in der Lage, sich fit zu halten da vor Ort bei seiner Familie. Aber das sind ja jetzt auch, glaube ich, knapp 4 Wochen gewesen oder so. Dazu... Ja. Dann wieder so in diesen Playoff-Modus zu schalten und die Gedanken wieder zu sortieren. Auch nicht ganz so einfach, ne?
Das ist sicherlich nicht einfach, aber ich glaube, dass das Umfeld in Bonn perfekt ist für so eine Rückkehr. Das ist einfach eine sehr, sehr funktionierende Mannschaft. Ich meine, ich bin mit etlichen Spielern dort in einem engen Austausch und die haben jetzt einfach auch Bock, ihre unfassbar geile Saison in den Playoffs zu krönen. Und deswegen, also ich sehe da so ein bisschen eine Mannschaft am Struggle mit Hamburg, ja, wo du nie weißt, das hat der Basti richtig, richtig gesagt. Ich glaube aber trotzdem, dass du so eine Playoff-Serie nicht mit individueller Performance richten kannst. Ja, und da sehe ich einfach bei Bonn mehr Möglichkeiten, das mannschaftlich zu regeln.
Ist es denn so eigentlich, Basti, dass bei Hamburg hört man, dass Kaius auf dem Sprung ist, Hollatz auf dem Sprung ist, bei Holmesley haben auch viele Mannschaften rumgeknabbert. Sorgt sowas wirklich, du kannst das ja beurteilen als Spieler, intern in einer Mannschaft für Unruhe, wenn man hört, ja, der Trainer, der hört sich überall um und das Projekt hier ist irgendwie ja, fürs nächste Jahr noch nicht so abgesichert. Also es wird natürlich weiter die Hamburg Towers geben, ist jetzt Quatsch, nur bringt sowas Unruhe rein?
Das wird natürlich nie offiziell irgendwie zu Unruhe führen. Ja, jeder verhält sich natürlich da hochprofessionell, aber in den einzelnen Köpfen von den Betroffenen spielt das schon, finde ich, immer irgendwo eine Rolle. Mhm. Ja, und das kann mir keiner erzählen, dass man das komplett ausschalten kann. Ich glaube, dass es da wirklich einfach drauf ankommt, wie jetzt so ein Caleb Holmesley. Ja, oder auch ein Brown, die vielleicht schon was auf dem Tisch liegen haben. Man weiß es nicht so genau, wie die wirklich ticken, wie viel denen jetzt wirklich noch an Hamburg liegen und ob die da jetzt nochmal alles raushauen können oder nicht. Ich glaube, das wird am Ende des Tages ausschlaggebend sein. Ich glaube, dass ein Trainer wie Pedro Kaius das hochprofessionell löst, seine Situation, das ist klar. Aber nach so einer langen Saison, gerade bei amerikanischen Spielern, die, denke ich, auch jetzt dann irgendwann mal nach Hause wollen, wie weit der Drive dann noch da ist, bis zum Letzten zu gehen in den Playoffs, ich glaube, darauf kommt es an.
Ja.
Also ich will noch hinzufügen, ich möchte Hamburg durchaus, also ich finde nicht, dass das ein sonderlich gutes Matchup für Bonn ist. Bonn sollte natürlich der Favorit sein in der Serie, aber diese Mannschaft in der Zusammenstellung, die Hamburg Towers können, was das Personal angeht, durchaus Probleme bereiten, weil die viel länger haben auf der Point Guard Position. Wir kennen ja diese Next Defense von Pedro Calles, dieses Blitzen des Ballhändlers, der so wichtig ist für die Telekom Basketball, Parker Jackson Cartwright, auch wenn er der MVP der Liga ist, er ist halt einfach ein kleinerer Spieler, den man mit Länge, gerade was sein Playmaking angeht, durchaus Probleme bereiten kann. Das, normalerweise sollten die Hamburger sehr, sehr gut aufgestellt sein, um damit umzugehen, damit gut umzugehen. Was ich ein bisschen befremdlich fand in den letzten Wochen, Pedro Calles-Teams sind ja eigentlich immer für ihre gute Defense bekannt. Das war über lange Zeit in dieser BBL-Saison der Fall. Im Eurocup überhaupt nicht. Im Eurocup war Hamburg dieses Jahr eine der schwächsten Defensiven. Das kann man allerdings auch auf den Rookie-Status des Teams so ein bisschen schieben vielleicht. In der Liga hat die Defense von Hamburg deutlich nachgelassen. Und meine Frage ist, ist das was Systematisches oder liegt das daran, dass eben die Saison austrudelt und man sich diese Auszeit gönnt vor den Playoffs? Denn wenn die Hamburger Defensive wieder das sein kann, was sie mal zu Beginn der Saison in der BBL war, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es Probleme bereitet für Bonn.
Ja, Basti, gibt's da diese defensiven Durchhänge bei Mannschaften, die so sehr auf ihre Defensive setzen im Laufe einer Saison?
Absolut. Ich meine, Defensive hängt natürlich ganz viel mit der körperlichen Komponente zusammen. Ja, und wenn da so ein bisschen die Körner wegfallen, dann schlägt sich das oft zuerst in der Defensive aus. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Next Defense, die ja jetzt über die letzten Jahre sich wirklich etabliert hat im europäischen Basketball, dass die auch eigentlich fast nur funktioniert, wenn du körperlich auf der Höhe bist und wenn da also du musst dich komplett auf deinen Nebenmann verlassen können, ja, und wenn da ein Spieler, der mit dir auf dem Spielfeld steht, nicht zu 100%ig da ist, dann ist das eine sehr löcherige Sache. Und das ist aber auch genau ein Punkt, den ich halt sehe. Wenn das nicht 100%ig funktioniert, dann glaube ich, ist Bonn offensiv einfach zu stark und findet da immer die Lösungen. Ja? Und was ich noch sehr interessant finde, ist einfach auch dieses Trainerduell, weil man hat da schon so ein bisschen mitbekommen, dass die Trainer da schon auch so ein kleines Privatduell immer führen in diesen Begegnungen. Und da bin ich mal gespannt. Ich meine, beides sehr junge Trainer. Thomas Isalo, der denke ich, bekannt dafür ist, auch sehr emotional da an Bord zu sein. Und Pedro auch. Also das wird auch spannend zu sehen, ob es da vielleicht auch nicht persönlich, aber ob das nicht auch auf die persönliche Schiene vielleicht mal geht.
Ist ja ein Duell, das sich schon von der Pro A hochzieht, ne? Fechter gegen Kreisheim damals war das genau, Finale der Pro A, als beide Teams aufgestiegen sind. Dann gab's dieses wahnsinnige Spiel in Kreisheim in der ersten Saison mit beiden Teams, wo Fechter mit dem Game-Winner von TJ Bray gewinnt. Also haben wir auch schon besondere Spiele gesehen zwischen diesen beiden Coaches.
Apropos Trainer, Basti, lass uns ganz kurz, also nur wirklich für zwei Sätze, diesen Sidekick machen. In Bayreuth sucht er ja auch einen Trainer für die kommende Saison. Hatte ich so eine Verpflichtung wie jetzt vom Isalo-Bruder, der nach Heidelberg geht, überrascht? Oder denkst du dir im Nachhinein, ach, das wäre auch eine gute Idee gewesen für uns?
Ich glaube, man kann da schon auch relativ offen sagen, dass sicherlich in Bayreuth sich auch mit dem Namen auseinandergesetzt wurde, dass es da Gespräche gab. Ich glaube, dass das für Heidelberg sicherlich eine gute Verpflichtung ist. Ja, am Ende des Tages müssen wir auf uns selber gucken, wenn wir jetzt dahin bekommen. Es hatte schon auch ein bisschen seine Gründe, warum das jetzt in Bayreuth nicht funktioniert hat.
Okay, gut. Wir haben ja gesagt, das halten wir kurz. Gehen zur nächsten Serie. Also Bonn-Hamburg, sollen wir Tipps abgeben? Ach nee, wir machen mit den Tipps, das habe ich ja gemerkt, da sind unsere Experten nicht gut genug, da ist Ulle nicht gut genug. Ich habe euch alle weggefiedelt in den Euroleague-Tippspielen. Deswegen, ich will nicht nochmal euch so platt machen.
Ja, das ist wieder das alte Beispiel von Hindsight-Bias. Ne? Also deine Tipps waren aus logischen Gründen betrachtet nicht logisch, aber du hast halt auf dem River irgendwie dein
Sag nur, Drilling. Dass alles Glück war. Sag nur, dass alles Glück war.
Bayern, ja, ich meine, nee, ich hätte sehen müssen, Körny, dass die halbe Mannschaft von Mailand sich verletzt in Spiel 1. Das hätte man sehen müssen.
Ja, bla bla. Also die Niners, wir haben jetzt Folgendes gemacht, Basti. Wir tun jetzt erstmal so, als würde Ludwigsburg gegen Heidelberg das letzte Spiel gewinnen und dadurch Chemnitz Sechster werden. Also Es kann natürlich sein, dass Heidelberg in Ludwigsburg gewinnt, dann haben wir Bayern nicht gegen Chemnitz. Aber ja, irgendwie müssen wir uns jetzt entscheiden. Ist das okay für dich?
Also ich glaube, das können wir so eintüten. Ich sehe nicht, dass Heidelberg gegen Ludwigsburg eine Chance hat. Ich glaube auch der Break, also das finde ich auch echt nicht geil gelöst, dass jetzt die Heidelberger so lange irgendwie noch auf ihr letztes Spiel warten ja. mussten. Ich weiß nicht, wie weit da noch irgendwie was im Tank ist. Also ich sag mal so, Ludwigsburg wird auch gegen Heidelberg gewinnen und Chemnitz wird Sechster. Und die Serie finde ich ja eigentlich fast mit am spannendsten.
Ne? Bayern gegen Chemnitz.
Ja, also hat man ja irgendwie, was hat Chemnitz die letzten 3 aus 4 Spielen gegen Bayern gewonnen?
Ja.
Das sagt ja schon alles. Ne? Also Chemnitz weiß auf jeden Fall, dass sie gegen die Bayern gewinnen können.
Das ist schon mal wichtig. Genau, da geht es noch darum, ob sie dann auch, ich glaube, Isaiah Mike war jetzt einfach nur kurz vergrippt. Der müsste eigentlich wieder rechtzeitig zurück sein. Das war ein schwieriges Spiel in Crailsheim, muss man sagen, mit dem disqualifizierenden Foul von Atkins nach wenigen Minuten. Es ist alles ein bisschen schief gelaufen dort. Haben die tatsächlich eine Chance, die Bayern in einer Serie wohlgemerkt 3-mal zu schlagen?
Das Ding ist, wenn du weißt, dass du so einen starken Gegner schon mal geschlagen hast und nicht nur einmal aus Glück geschlagen hast, sondern vor allem auch in einem Do-or-Die-Spiel geschlagen hast, dann musst du da auf jeden Fall mit richtig breiter Brust reingehen. Ja? Und auch da, der Trainer und die Mannschaft hatten Charakter, dass die nur vor Selbstvertrauen so strotzen. Und so werden die auch in die Serie gehen. Und ich glaube, da kommt ganz, ganz viel auf das erste Spiel an. Ja? Mhm. Also wenn Chemnitz es schafft, ich sage gar nicht, dass sie das erste Spiel gewinnen müssen, aber wenn die es schaffen, die Bayern im ersten Spiel so ein bisschen zu ärgern und vielleicht das Spiel eng zu halten, dann fährst du, nee, warte mal, ja. Sorry, ich als Experte struggle jetzt gerade schon wieder, ist es 2-2-1 eigentlich?
Ja, es ist 2-2-1.
Ja, dann sehe ich durchaus die Chance da, weil man hat jetzt auch in den Euroleague-Playoffs gesehen, dass wenn du so einen Favoriten, eins der zwei ersten Heimspiele irgendwie abknüpfen kannst, du sie da ärgern kannst, dann finde ich, hast du schon irgendwie so ein bisschen den mentalen Vorteil. Weil dann fährst du nach Chemnitz und in Chemnitz ist es richtig tough. Also die erste Playoff-Teilnahme, da wird die Hütte brennen und von daher, glaube ich, kommt viel auf das erste Spiel drauf an.
Also die drei Spiele, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, Berlin, Bonn und München, sind alle am Freitag, dem 13. Und das Spiel, wenn es dann dazu kommt, Ludwigsburg-Ulm wäre am Samstag, dem 14. Die ersten beiden Spiele sind immer bei der Mannschaft mit dem Heimvorteil und 3 in jedem Fall beim zweiten Team und ein mögliches Spiel 4 auch. Und das 5. wäre dann wieder beim Team mit dem Heimvorteil. Also diese 2-2-1-Regelung wird es dieses Jahr in den Playoffs geben. Ja, Ole, was meinst du denn? Chemnitz als Partypooper da für die Bayern in dieser Saison?
Ja, es tut mir so ein bisschen leid, hier der Partypooper für diesen Podcast zu sein.
da müssen wir jetzt durch. Also das ist halt so.
Aber ich sehe die Chance von Chemnitz nicht. Ich sehe es nicht. Ich weiß, dass Chemnitz so ein bisschen der Angstgegner geworden ist. Diese eine Niederlage von Bayern im Pokal. Aber das ist halt was anderes als eine Serie. Es ist halt ein Single Elimination Spiel. Ich glaube, wenn wir von Andrea Trinchieri eine Sache wissen, dann wenn was nicht läuft, findet er die Lösungen. Ich meine, das war sensationell. Ich finde wirklich, das Coaching war sensationell gegen den FC Barcelona in den Euroleague-Playoffs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern mit irgendeiner Art von Relaxation in diese BBL-Playoff-Serie geht. Ich glaube, die werden von Anfang an eingeloggt sein. Der Unterschied ist so ein bisschen, Bayern tut sich ein bisschen leichter mit Teams, die sehr deutlich über ihre Offense kommen. Also Beispiel Barcelona. Und ein bisschen schwerer mit Teams, die fast ausschließlich über ihre Defensive kommen. Bayern selbst hat jetzt im Halbfeld nicht so viele Lösungen gegen so eine Switching-Defense mit ganz viel Länge wie bei Chemnitz. Aber ich glaube einfach nicht, dass Chemnitz genug scoren kann gegen die Bayern. Also ja. Chemnitz, glaube 17. letztendlich im Offensive-Rating in dieser Saison, haben da, gerade wenn das Spiel langsam wird, was es aus Erfahrungen in den Playoffs ja immer so ein Stück weit wird, wirklich wenige Antworten und ich kann mir nicht vorstellen, dass die zuverlässig genug scoren können gegen die Bayern.
Ja, die Sache ist auch, wie viel lassen die Schiedsrichter zu, ne? Also die Chemnitzer spielen natürlich auch sehr körperbetonte Defensive, so würde ich das mal sagen. Die Bayern nicht viel weniger. Hängt auch immer davon ab, was da zugelassen wird. Ich muss an der Stelle sagen, dass ich mich beim Spiel Crailsheim gegen Chemnitz doch, ich weiß nicht, ob ich recht hatte oder nicht, oder ob es nur aus dem Gefühl des Live-Kommentars heraus war. Ich habe mich sehr über die Schiedsrichter aufgeregt, weil ich glaube, dass es dort eine einseitige Geschichte war. Also man hat den Chemnitzern deutlich mehr abgepfiffen als den Crailsheimern. Muss man sehen, wie sich das in dieser Serie verhält, ohne jetzt da, ne, also das Thema ganz tief hier aufmachen zu wollen. Aber das ist sicherlich auch ein Faktor. Also eine super spannende Serie in jedem Fall, gerade vor dem Hintergrund, dass die Chemnitzer der Angstgegner des FC Bayern sind. Wie gesagt, dazu kommt es nur, wenn Ludwigsburg gegen Heidelberg gewinnt. Und dann kommt es auch nur zu der Partie Ludwigsburg gegen Ulm, der Vierte gegen den Fünften. Vierter gegen Fünfter in Spanien ist Teneriffa gegen Manresa. Ist lustig,
Ja, auch
oder?
nicht schlecht.
Das Champions-League-Finale. Ja, Lubo gegen Ulm, Basti. Was meinst du? Wer hat, also Ulm haben hinten raus so ein bisschen geschwächelt. Das lag aber natürlich auch an diesem Wahnsinns-Eurocup-Ding und dass sie ihre Leistungsträger da ständig über 30 Minuten spielen lassen. Können die sich nochmal, trotz der Verletzungen von jetzt auch Herkenhoff und von Karim Jallo, ist das eine Mannschaft, die Playoff-mäßig jetzt richtig aufgestellt ist, wenn man das ganze Paket sich anschaut?
Ich glaube, da ist der Vorteil ganz klar bei Ludwigsburg. Ich glaube, dass einfach Ulm, ja, durch die Verletzungen, wobei ich jetzt gehört habe, dass was bei Karim eventuell sogar irgendwo eine Chance besteht,
Oh.
das ja, wird man dann aber, glaube ich, erst von Spiel zu Spiel entscheiden können. Aber Ulm ist einfach, wir hatten ja auch eins unserer letzten Spiele gegen, also gegen beide Mannschaften. Und du merkst einfach schon bei Ulm, wenn es dir gelingt, diese drei Leistungsträger irgendwo in den Griff zu bekommen oder zumindest einen da rauszunehmen, dann haben sie da ein bisschen ein Problem. Andererseits, X-Faktor aus meiner Sicht, ja, wenn zum Beispiel so ein Samaje Christen nicht ganz funktioniert, dann hast du immer noch die Legende Per Günther, dessen letzte Saison das ist, ja, und der, glaube ich, nur so drauf brennt, jetzt nochmal in den Playoffs einen rauszuhauen. Den darf man dann nicht vergessen, aus meiner Sicht, der immer wie eine Mikrowelle heiß laufen kann. Aber trotzdem sehe ich da, ich sehe da schon relativ klare Vorteile bei Ludwigsburg, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, also ich denke, die haben auch noch ein kleines Wiedergutmachungsprojekt. Ich denke, dass diese Champions League auch noch an ihnen nagen wird und die Mannschaft ist schon, wenn die funktioniert, brutal schwer zu spielen. Also ich denke dann auch mit dem Heimvorteil, dass Ludwigsburg da vielleicht die etwas besseren Chancen hat.
Wird super spannend, da würde ich mich aber auch fast festlegen, dass das Ding wahrscheinlich über 5 Spiele geht.
Ja, wir hoffen ja dann. Also je mehr wir
Na
von diesen
klar, na
fünf
klar.
Spielen haben, umso besser. Denn das ist ja das, wovon wir, ja, das haben wir wieder in der Euroleague gesehen, wovon wir ja so ein bisschen leben auch diese 5 Spiele und diese Spannung. So,
Absolut.
wir haben noch Maodo Loh. Jetzt haben wir folgende Situation. Jetzt wird's kriminell. Also ich möchte gerne Basti, Experten Basti, noch ein bisschen in der Leitung haben.
Ja, gerne.
Und ich würde aber auch gerne Maodo Loh nicht hängen lassen, weil der hat sich diesen Termin hier freigehalten. Und ich hole ihn jetzt mal einfach dazu. Ulle, du weißt, dass es
Okay.
technisch ein Drama
Technisch,
werden
te
könnte.
technisches, technischer Meltdown incoming. Also wenn die nächsten 30 Minuten des Podcasts einfach nur Geklingel sind, dann sorry.
Oder irgendjemand kann den anderen nicht hören. Das kann jetzt alles passieren. Wir haben das schon mal über WhatsApp gemacht. Da wir aber Basti über FaceTime zugeschaltet haben, und Maodo hat mir gerade geschrieben, er hat auch FaceTime. Versuche ich jetzt das mal eisenhart. Oh Gott. Ich möchte, wenn vor allem das nicht funktioniert, muss ich mir das natürlich wieder von der Redaktionsleitung anhören.
Hallo?
Ist er am Start? Maodo, grüß dich.
Hey, hey, hallo, hallo, wie geht's?
Alles korrekt, alles super. Jetzt ist die Frage, kannst du, könnt ihr, Maodo, könnt ihr Maodo hören? Basti und Ulle.
Ich höre ihn.
Basti auch? Basti hört ihn nicht.
Ja,
Das
Klassiker.
ist die Frage. Ob das wirklich so. Ah, okay.
Hallo erstmal, Maodo, sorry, dass wir dich jetzt in unsere technische Titanic mit reinziehen.
Also ich schreibe jetzt alles, mal dem Dorit, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Oh Gott. Er wird unser Experte sein in den Playoffs, Maodo. Deswegen ist das leider jetzt ein bisschen Kollegenschweinerei von mir. Aber er soll einfach auflegen. Welch ein Start. Okay, Maodo, lieben Dank für deine Zeit. Ich habe gerade vor einer halben Stunde den Beitrag gesehen, den wir mit dir gedreht haben und der morgen beim Spiel zwischen euch und den Bayern erstmals gesendet werden wird.
Ja.
Das ist ja ein richtig schickes Ding geworden.
Ich habe selber noch nicht, also diese finale Version gesehen, daher weiß ich nicht, wie es am Ende sein wird, aber wir haben ziemlich lang gedreht, also es hat Spaß gemacht, war ein schönes Wetter.
Ja.
Ich glaube, am Ende waren es 5 Stunden und voll viel Material, was wir auch gedreht haben, hat es tatsächlich dann nicht, glaube ich, in das Video geschafft. Aber ist trotzdem witzig. Und ich merke, ich rede viel zu schnell. Ich muss irgendwie lernen, ein bisschen langsamer zu reden.
Ich wollte es gerade sagen, das war super. Ich habe nur, der Beitrag dauert 6 Minuten, der Film. Und ich hab am Ende gesagt, ey, was der Lo reden kann. Das ist ja eigentlich so ein stiller Kerl, so ein ruhiger Bursche. Ja. Aber du ballerst da, das ist so geil. Du ballerst also da alles raus. Das ist ja herrlich.
Ja, das Format war natürlich auch, wie gesagt, es wurden immer Fragen gestellt. Und dann habe ich versucht, die so schnell wie möglich irgendwie zu beantworten. Aber jetzt im Nachhinein merke ich, ich habe viel zu schnell geredet. Aber
nein, cool. Nein. Aber man bekommt so viele Infos über deine Hood da und wie der Fahrradhändler heißt und deine Mutter und dann den Freiplatz. Das ist ja Weltklasse, also richtig schön.
Okay, cool, es freut mich, dass du das sagst.
Also perfekt gelöst, muss ich sagen. Und man erfährt ja wieder auch mal neue Sachen. Du bist ja tatsächlich ein richtiger Wessi-Berliner gewesen. Oder immer noch natürlich, logischerweise. Ne? Also du bist ja ne, Charlottenburger Junge.
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
genau.
Gut behütet, sozusagen.
Ja, doch, auf jeden Fall. Kann ich nichts anderes sagen.
Ja. Und eine Parallele vielleicht zu deiner Basketballkarriere, als du früher auf dem Freiplatz warst und da die großen Jungs gespielt haben, bist du stundenlang an der Seite hin und her gelaufen und durftest nicht mitspielen.
Ja, genau.
Weil man immer gesagt hat, ja, Maodo, nächstes Spiel. Aber sie haben dich nicht mitspielen lassen.
Ja, genau.
Jetzt hole ich mal den Hobbypsychologen raus. Hat das mit dazu beigetragen, zu sagen, wisst ihr was, leckt mich alle, ich schaff's trotzdem und werd richtig geil?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich einfach so viel Liebe und Leidenschaft so für Basketball empfunden habe. Und dass am Anfang vor allem in den jungen Jahren diese Liebe und Leidenschaft mich am meisten geleitet hat.
Glaubst du, dass also, von den großen Jungs, die damals gespielt haben auf dem Freiplatz, die dich nicht mitspielen lassen, dass manche von denen Magenta Sport haben und dich jetzt in der Euroleague irgendwie Stepback-Bayer treffen sehen und zu denken, ah.
Ich kenne sogar noch 2 von den Jungs.
Damals. Ach komm.
Also was heißt, ich kenne die? Also letztens habe ich jemanden gesehen, der ein Bekannter ist von einem. Der hieß Fox.
Fox?
Und okay. Fox hieß der, genau. Und der hat auch einen Sohn. Den Sohn, den habe ich auch einmal, glaube ich, bei einem Alberspiel oder so gesehen. Und ich glaube, der hat damals schon so erkannt, dass ich Basketball extrem liebe und immer so, wie gesagt, so eine krasse Leidenschaft dafür habe. Und ich glaube, der hat mich dann immer so ein bisschen verfolgt. Und der ist jetzt wieder in Amerika. Aber ich denke schon, dass die schon auf dem Schirm haben, dass aus mir auf jeden Fall ein Basketballspieler geworden ist.
Aber pass auf, weißt du, was der Fox seinem Sohn erzählt? Der erzählt dem, mit dem Kerl, mit dem Maodo, habe ich früher auf dem Freiplatz gezockt. Da sagen wir mal an dieser Stelle, lieber Sohn von Fox, dein Papa hat ihn nicht mitspielen lassen, so war's.
Aber er war immer lieb, er war wirklich lieb. Er hat mir das immer so, er hat sehr lieb gesagt. Es war immer so, das nächste kannst du sprechen. Und dann, ich habe es wirklich geglaubt, irgendwie so über den ganzen Sommer lang. Aber am Ende habe ich, glaube ich, schon als Kind so realisiert, dass ich da nicht spielen werde. Und mir hat es auch einfach Spaß gemacht, da zuzuschauen und zu dribbeln an der Seite.
Ja. Ja, Maodo, wie erklären wir denn der Basketballwelt deine aktuelle Saison? Also es vergeht ja kein Spiel, wo wir als Kommentatoren da sitzen und sagen, ey, dieser Lob, das ist der Wahnsinn. Was ist denn da passiert? Das ist ja doch anders als die Jahre zuvor. Was ist los?
Was ist los? Ich habe Spaß. Es macht mir sehr Spaß, gerade zu spielen. Und ich habe dieses Jahr halt in der Mannschaft wirklich viel Verantwortung bekommen. Und das war auch etwas, auch vor der Saison, bevor ich verlängert habe, etwas, das mir wichtig war und das ich auch wollte eigentlich. Weil ich bin wirklich irgendwie so, ich habe immer das Gefühl, noch bessere Leistungen so praktisch spielen zu können. Und das war immer meine Ambition und ist immer meine Ambition. Und am Ende versuche ich immer irgendwo zu spielen, wo dies auch eine Möglichkeit ist. Und ich denke, diese Grundbedingung war auf jeden Fall ausschlaggebend, glaube ich, für die Leistung dieses Jahr.
Ja. Das heißt also, das Umfeld ist in dem Sinne perfekt. Von der Stadt, vom Verein, von der familiären Einbindung generell in deinem Privatleben, in deinem beruflichen Leben, mit dem Team, die Spielweise. Es ist alles so, wie du es dir vorstellst.
Ja, alles passt. Und dazu, ich muss auch, keine Ahnung, das sage ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich, das habe ich auch öffentlich noch nie so richtig gesagt, aber ich habe dieses Jahr auch das erste Mal, beziehungsweise am Ende letzter Saison, also ich spiele ja schon jetzt seit einer Weile, denke ich mal, habe ich so ein bisschen meinen Rhythmus gefunden. Also wie gesagt, letztes Jahr hatte ich ja Schwierigkeiten mit Corona und neue Mannschaft und das Alba-System irgendwie so zu lernen. Da hat es irgendwie noch nicht so richtig gepasst, aber ich denke dann so Richtung Playoffs habe ich dann einen Weg gefunden, mich einzubinden und meine Stärken auszubauen. Und ich denke, ich habe dann irgendwie diese Performance von den Playoffs letztes Jahr mitgenommen in das Quali-Turnier im Sommer in Kroatien. Und ich denke, da habe ich dann weiterhin irgendwie so mein Selbstbewusstsein aufgebaut und habe das dann mit in die Olympia genommen. Und dann, wie gesagt, diesen Rhythmus und den Schwung von Olympia habe ich dann auch mit in diese Saison genommen. Ich glaube, das hat auch extrem meinem Spiel geholfen, so kleine so Bausteine immer aufeinander draufzubauen.
Und am Ende ist es einfach dieses gesteigerte Selbstbewusstsein, dass du einfach jetzt wirklich weißt, zu was du in der Lage bist.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber ich meine, es ist eine Entwicklung. Ich meine, nur weil man halt schon 28 oder 29 oder 27 ist, bedeutet ja nicht, dass man sich nicht weiterentwickelt. So, ich will absolut mich immer weiterentwickeln. Ich will immer noch besser werden. Ich will immer noch Sachen zu meinem Spiel hinzufügen. Das ist immer meine Ambition, immer. Ich habe keinen Bock, einfach mich irgendwie jetzt zu sagen, so, das war's und so. Ich habe keinen Bock, noch irgendwas weiterzulernen, sondern das ist immer so meine Ambition, weiterzuarbeiten, weiterzulernen. Und wie gesagt, dieses Jahr, was ich sagen wollte, ist, vor den Playoffs letztes Jahr habe ich angefangen, mit einer Therapeutin auch zu arbeiten.
Ah, okay.
Und das hat in meinem Spiel extrem viel gebracht, tatsächlich. Das Mentale und
dass du einfach, dass Dinge, die einen beschäftigen, dass man die so ein bisschen besser sortieren kann, dass man vielleicht auch.
Der mentale Aspekt vom Basketball, weil Basketball ist ein wirklich sehr mentaler Sport und wie gesagt, ist so, ab einem gewissen Level oder ab einem gewissen Zeitpunkt kann man auch zu sehr die Fähigkeiten nicht mehr zu sehr verändern oder deine Athletik. Und ich denke, dann voll viele vernachlässigen den Kopf und am Ende ist das so, wo man richtig viel rausholen kann. Und ich habe jetzt von Anfang an diese Saison, auch als ich gesagt habe, ich habe bei Alba verlängert, bei meinem Hinterkopf, dass ich diese Therapeutin habe, mit der ich arbeiten kann und dort auch noch weitere Schritte gehen kann. Und ich denke, es hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt und mir sehr viel gebracht.
Ja, also es gibt viele Methoden, um dem Kopf zu helfen. Und man darf das einfach nicht unterschätzen, was andere Menschen, die sowas beruflich können, in der Lage sind, da Dinge zu lösen, zu verändern, in die richtige Richtung zu bringen. Also insofern, hat bei mir auch geholfen, sag ich mal so.
Ja, auf
jeden Fall. Es ist, manchmal gibt es Dinge, wo du von extern mal draufschauen lassen solltest. Super Sache. Ja, Berlin. Wir reden mal über das, was passiert ist in dieser Saison. Also, das war ja eine erfolgreiche Saison, das kann man nicht anders sagen. Ihr habt am Ende sogar noch knapp an den Basketball-Playoffs, an den Euroleague-Playoffs gerochen, auch hat nicht mehr ganz gereicht. Wie ist so der Status momentan? Also, ihr spielt momentan in der BBL alles in Grund und Boden. Ihr seid Playoffs ready, kann man das so sagen?
Ich hoffe es. Wir hatten jetzt weniger Spiele in den letzten eineinhalb, zwei Wochen, wo wir ein bisschen trainieren konnten und uns auch ein bisschen ausruhen konnten, weil die Saison für uns, ähnlich wie praktisch viele Euroleague-Teams, diese Saison war echt sehr turbulent, sage ich mal, wirklich. Also es war eine sehr schwere Saison in vielen Hinsichten. Ja. Wir hatten Verletzungen von Anfang an der Saison. wir hatten Corona, einmal, dass nur 3 Leute hatten und dann ein anderes Mal hatten es auf einmal 9 oder 10 gleichzeitig. Mitten in der Saison sind aus der Corona-Pause gekommen, haben direkt 5 Spiele gehabt, ich glaube Mailand, Maccabi, Real, Bayern und Ludwigsburg. Und natürlich verlieren wir alle 5, weil wir mit einer Trainingseinheit in diese Spielwoche gegangen sind. Und ich meine, eine schwierige Saison. Markus Eriksson ist die ganze Saison lang eigentlich praktisch verletzt. Luis Olinde war sehr lange verletzt, Joel Soussman sehr lange verletzt. Wir haben die Saison ohne Big Man angefangen. Also nicht, obwohl diese ganzen Situationen da waren, bin ich sehr froh und stolz, dass wir in der Euroleague trotzdem uns so gut präsentiert haben und uns eine Chance gegeben haben, sogar die Playoffs zu erreichen. Das ist schon auf jeden Fall etwas, was mich freut, dass wir da so einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und genau.
Bevor wir auf euren Playoff-Gegner schauen, auf die erste Playoff-Runde, gibt es ja morgen tatsächlich noch ein letztes reguläres BBL-Saisonspiel, nämlich ausgerechnet beim FC Bayern München, wo man ja immer sagt, das ist der größte Gegner im Kampf um die Meisterschaft. Wie geht man denn dieses sportlich unbedeutende Spiel überhaupt noch an? Will man denn jetzt zeigen, hier, pass mal auf, also wir sehen uns vielleicht irgendwann in 3 Wochen wieder und so sieht's aus, oder denkt man sich, es ist völlig egal, was wir da machen?
Völlig egal ist es nie, denke ich mal. Wir versuchen immer, glaube ich, ein gewisses Spiel oder einen Rhythmus zu behalten und nicht zu sehr abzuweichen von dem eigenen Spiel, da sowas dann auch schwierig sein kann, vielleicht wieder aufzurufen. Also wir versuchen schon immer, den gleichen Spielstil beizubehalten. Natürlich hat das jetzt nicht die Wichtigkeit wie von einem Playoff-Spiel. Und hoffentlich bleibt jeder gesund. Das ist das Wichtigste.
Ja.
Und genau.
Ja, Brose Bamberg steht da seit gestern Abend als Gegner. Dein Ex-Verein. Jetzt bist du natürlich schon ein paar Jahre da weg. Verbindest du noch was mit dieser Homecoming-Geschichte da jetzt, oder ist das tatsächlich, als würdest du auch nach Gießen fahren?
Nee, ich verbinde auf jeden Fall noch was. Also meine Freundin ist aus Bamberg. Und das ist auf jeden Fall noch eine Verbindung für mich. Und auch die Zeit dort. Ich mochte Bamberg sehr. Ich habe dort viele Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt pflege. Daher, das Spiel in Bamberg wird auf jeden Fall, ich habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass wir gegen Bamberg spielen.
Ja, aber das ist nicht verfolgt.
Wichtigste Frage ist, durftest du in Bamberg auf den Freiplätzen mitspielen oder nicht?
Ich bin einmal da, ich bin da einmal zu diesem Freiplatz gegangen und da war auch einiges los. Ich habe aber mich diesmal nicht getraut, an einem Off-Day mir sowas anzutun. Also ich glaube, ich hätte es geschafft, aber tatsächlich nicht gemacht.
Ja. Oder das ist ja jetzt in den letzten Spielen, ihr brecht ja als Team Assist-Rekorde links und rechts. Diese Offensive scheint auf ein komplett neues Niveau gegangen zu sein. Hast du das Gefühl, das ist jetzt der, ist das die beste Mannschaft, so in der du jemals gespielt hast bisher?
Was heißt beste Mannschaft? Also ich sag öfter, dass, glaube ich, vom Talent her die beste Mannschaft, in der ich hier gespielt habe, war das Jahr in Bamberg tatsächlich. Mhm. Das ist für mich vom Talent her schon, glaube ich, die beste Mannschaft vom Talent, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Also
die Wanamaker Thais, Darius Miller Kombo.
Wanamaker war nicht mehr da. Das war Strelnik, Cizes, Cousin, Nicolo Melli, Darius Miller, Daniel Thais. Das war schon eine Truppe, auch generell für Deutschland. Das war schon eine riesen Basketballmannschaft.
Wenn man sich im Nachhinein überlegt, ne? Also das ist schon...
Und wie traurig, dass man dieses Jahr da in den Playoffs, beziehungsweise nicht die Playoffs geschafft hat, aber wir haben wirklich so viele Spiele mit 1 oder 2 Punkten verloren am Ende. Ich glaube so 9 Spiele oder so. Also ich sag so, wirklich vom Talent her war das wahrscheinlich die beste Mannschaft, in der ich war. Aber Talent hat nicht immer, ist nicht mal alles. Also wie gesagt, die Teamkultur, die Teamchemie ist ja extrem, extrem wichtig und die ist hier bei Alba sehr stark, wirklich. Mhm. Also die Jungs, wir verstehen uns alle. Es ist, jeder hat Spaß, jeder hat Freude an der Sache und das macht sich bemerkbar gerade. Also das macht sich bemerkbar, indem man guten Basketball spielt und indem man auch mit so vielen Problemen und wie gesagt, so vielen Schwierigkeiten mit Verletzungen und Corona und allem und so einer jungen Mannschaft wirklich so gut in der Euroleague konkurriert. Ja. Ich glaube, das bekräftigt.
Es ist ja so, wenn man jetzt gegen Bamberg spielt, also mindestens 3 Spiele wird es geben, man bereitet sich darauf vor. Ich muss aber sagen, es ist ein gewisser Running Gag im Laufe der Jahre geworden, wenn ich mich bei eurem Trainerstab vor Spielen, die ich kommentiere mit euch, informiere, dann heißt es immer, also wir lachen mittlerweile schon drüber, ja, wir schauen immer nur auf uns selbst. Also was die anderen machen, ist uns eigentlich egal. Egal. Und ist das wirklich so? Also wenn ihr jetzt gegen Bamberg spielt, dass ihr da nicht mal so guckt, was die machen, sondern immer nur schaut, was ihr macht?
Nein, das stimmt nicht zu 100%.
Aha.
Natürlich schauen wir auch, was Bamberg macht. Das ist ja ganz klar. Aber man schaut drauf, versucht aber nicht sein eigenes Spiel zu sehr umzustellen, nur um auf den Gegner einzugehen, sondern man bleibt auf seinem eigenen Spiel fokussiert praktisch, auf seine eigenen Sachen, die man kennt. Und muss so leicht mit einbeziehen, gegen wen man spielt halt.
Ah, okay.
Aber man muss weiterhin auf sich selbst gucken und wir spielen weiterhin unser System gegen einen anderen Gegner. Und man muss so leicht sich anpassen, aber nicht zu 100%.
Okay.
Ich würde sagen, so. Ja.
Ja, das ist. Was fällt dir denn bei Bamberg auf? Gibt es da irgendeine Sache, was die, wo du sagst, ja, da muss man ein bisschen drauf gucken, also irgendwie den
Naja,
Senkfelder
also
ärgern oder sowas?
haben wir sehr gut gespielt jetzt in der letzten Zeit. Das ist auf jeden Fall bemerkbar gewesen, wie besser die gespielt haben als am Anfang der Saison. Und natürlich die individuelle Spieler, also zum Beispiel Senkfelder natürlich, wie du gerade erwähnt hast, der ist immer problematisch, der auch immer sehr gute Spiele gegen Alba spielt. Daher muss man da auf jeden Fall aufpassen, dass der nicht zu sehr am Rad dreht.
Ja. Wir haben eine ganz interessante Diskussion in den letzten Wochen geführt, Maodo, da ging es um das Thema MVP. Ne? Also wir quatschen ja, das ist ja unser Beruf, über euch und sagen, wer sollte MVP werden, wer bester Offensivspieler. Und MVP ist nun mal Parker Jackson Cartwright und nicht Maodo Loh geworden.
Ja.
Weil viele gesagt haben, naja, der Maodo spielt ja vor allen Dingen eben mit dem Schwerpunkt in der Euroleague und da spielt er ja so wahnsinnig gut. Also der ist zwar auch super in der BBL, aber eigentlich, deswegen werden so Spieler wie jetzt Lucic oder du oder ne, so die Euroleague-Helden, sag ich mal, eher nicht BBL-MVP. Findest du das ungerecht oder denkst du dir, das ist schon in Ordnung so?
Ich denke, das ist in Ordnung, das ist doch alles okay. Es war aber auch schon immer so. Also ich denke, es war selten, dass Teams also dass Spieler von Euroleague-Teams den MVP gewonnen haben in der BBL, oder? Also
Ja.
das ist ja eigentlich nicht so richtig. Es ist ja sehr schwer, weil du hast die Doppelbelastung, du bist ja viel müder und du spielst ja halt auch. Die Euroleague-Teams haben dann halt auch viele. Es ist einfach so, halt viele andere Spieler, die auch sehr, sehr gut spielen. Beziehungsweise die Leistung wird ja verteilt auf die Mannschaft. Es gibt keinen so einen herausragenden Spieler. Daher sind die Statistiken dann bei Spielern in der Euroleague nicht die gleichen wie bei Spielern, wo es bei Teams, wo es ein, zwei Spieler gibt, die Go-To-Guys sind, die absoluten Go-To-Guys.
Absolut, ja, das ist
Das
sehr.
ist ja eigentlich ganz logische Schlussfolgerung. Daher ist es üblicher, glaube ich, so zum Beispiel Lucic oder Luke Sigmas oder so weniger MVPs, sage ich mal, haben, obwohl Luke einer hat, aber ich glaube, das war die Saison, wo er Eurocup war, glaube ich.
Genau,
Ja,
richtig.
Ja,
Genau.
genau. Ja.
Das war
17,
nicht
18, das
Euroleague,
war die.
also genau.
Ja.
Deswegen ist es, glaube ich, unüblich, dass Euroleague-Teams MVP-Spieler in der BBL haben. Das ist, glaube ich, das ist einfach nicht machbar mit den Statistiken.
Ich weiß jetzt nicht, da bin ich, um ehrlich zu sein, uninformiert. Sind die Teams, also die All-Euroleague-Teams schon raus?
Nee, ich glaube
Ich
nicht.
weiß, ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, nee.
Würdest du denn, also ich weiß nicht, wie es bei dir mit persönlichen Auszeichnungen ist, mal, oder ob dich das überhaupt interessiert. Wir hatten das hier schon mal im Podcast. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist, aber wenn man den rein statistischen Case macht und auf so ein Zahlen, Nummern, Impact-Spieler schaut, bist du unter den Top 5 oder 6 in der Liga in Winshares, also du bist da direkt mit Sluka, Scotty Wilbekin, all diesen Spielern. Wie viel würde dir das bedeuten, wenn jetzt rauskommen würde, okay, Maodo Loh, Second Team All Euroleague?
First Team. Oder
Ja,
First?
also klar wäre das, Sven, natürlich wäre es eine Ehre. Am Ende, ich weiß nicht, aber man freut sich, jeder Spieler freut sich für Anerkennung und jeder Spieler freut sich, so geehrt zu werden. Das ist vor allem, wenn du es da über das Gesamtwerk einer Saison irgendwie eine Ehrung bekommst, ist natürlich immer was Besonderes, aber ich bin da, ich leg dann, beziehungsweise wenn ich es bekomme, dann ist für mich, das ist für mich nichts Schlimmes, überhaupt nicht. Also ich rechne überhaupt gar nicht damit. Also, weil ich auch mit der Jugend immer gespielt habe, wie gesagt, und nie wirklich diese Anerkennung bekommen habe. Und das ist für mich schon immer so gewesen und das macht mir gar nichts aus. Also am Ende etwas zu bekommen ist sehr schön, aber meine Welt geht zu 0% den Bach runter, wenn das nicht der Fall ist.
Wobei ich jetzt eine Kleinigkeit aus dem Film verrate, der morgen zu sehen ist beim Spiel. Du hast deine, ich glaube, die MVP-Trophäe vom Pokalfinale noch im Kofferraum von deinem Auto.
Ja, das, wie gesagt, das war echt unvorteilhaft, dass das zu sehen war.
Zwischen zwei leeren Getränkekisten.
Ich will in keiner Weise irgendwie die BBL oder sowas da irgendwie jetzt ärgern oder sowas. Ich habe einfach nur, mein Auto ist sehr unordentlich, weil ich immer zwischen meiner Wohnung in Charlottenburg und hier in Kreuzberg fahre und Sachen hin und her transportiere. Und irgendwie habe ich diesen Pokal noch nicht so richtig. Außerdem, ich habe keinen Platz so richtig gefunden in der Wohnung.
Ja,
ich
glaub, das
ich
ist der mein Grund. Kinderzimmer. Aber was eine schöne Wohnung, Maodo. Also ich möchte mal allen Hörern sagen, schaut euch das an, wie der Maodo. Das ist natürlich, ne, klar, also Sohn von einer Künstlerin, der hat natürlich schon einen guten Geschmack, aber das Ding sieht ja mega aus, wo du da wohnst.
Ja, es ist schön. Also die Fläche an sich ist sehr eigen und sehr schön. Es ist so eine Studiofläche, sehr viel Licht. Und also es war schon so schön, aber dann meine Freundin hat tatsächlich auch noch ein paar Sachen hier und da gefeilt. Und das ist dann am Ende schon sehr, sehr, sehr schön geworden hier.
Ja, so lustig. Es war so klar, da kommen die Zimmerpflanzen ins Bild und ich wusste in dem Moment, dass du gleich sagen wirst, die sind übrigens von meiner Freundin. Die Frauen bringen immer die Pflanzen mit, nie die Männer.
Ja, aber am Ende, ich weiß nicht, das zu schätzen, es macht extrem großen Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Also Männer haben dann meistens irgendwie Petersilie oder Schnittlauch auf dem Balkon stehen, aber selten den Focus Benjamini, oder wie der heißt, oder Ficus.
Ich würde an der Stelle noch einwerfen wollen, falls du eine Wohnung weißt in Charlottenburg, sag mir Bescheid.
Oh!
Wenn ich was wissen sollte über eine Wohnung in Charlottenburg?
Ja, genau, sag Bescheid.
Ja, kann ich. Ich glaube, da ist aber eine lange Liste am Ende des Tages.
Ja, ich glaube auch.
Okay, aber eine persönliche Empfehlung von Maodo Loh könnte auch in Berlin was bewirken. Ja, interessante Infos, die wir heute hier mitbekommen. Maodo, ganz lieben Dank für deine Zeit. Es geht heute noch nach München.
Genau.
Um wieder ein Ex-Club, wo du da spielst.
Ja, genau. Ich freue mich. Ich freue mich auch wieder immer nach München zu kommen.
Ja.
Also es ist ein schönes letztes Saisonspiel.
Hast du dann heute Abend noch, also gehst du dann auch wirklich noch vor die Tür mit den Jungs und guckst da
ein bisschen? Ich glaube, wir kommen ein bisschen spät. Ich glaube, wir kommen erst um 20 Uhr an.
Ah, okay.
Aber ich glaube, vielleicht muss ich da in meinem alten Kiez nochmal vorbeischauen. Da gibt es so einen Griechen, wo wir, meine Freunde und ich, sehr oft waren.
Wo ist das? Dürfen wir das wissen, wie der Grieche heißt?
Münchner Freiheit.
Ja.
Der heißt Sus Mese, heißt der. Also
ich kenne den.
Ach was.
Ja, wir hatten ein paar Comedy-Shows da in dem Viertel, da ist ja auch das Vereinsheim und so in der Nähe, da haben wir schon ein paar
Mal gegessen. Genau. Ja, richtig.
Ich krieg sofort einen Hunger auf griechisches Essen, wenn ich sowas höre. Okay, ja, klingt nach einem Plan. Maodo, wir sagen danke, danke, dass du diesen Dreh so attraktiv gemacht hast, dass da wirklich ein schickes Filmchen rausgekommen ist und wünschen dir einfach nur das Allerbeste. Wir sehen uns in den Playoffs und dann natürlich bei der Europameisterschaft, oder?
Genau.
So sieht's aus.
Ball is life. Es hört nie auf.
Ja, da könnten wir natürlich auch noch stundenlang drüber reden. Wie machen wir das denn mit den Bälle verteilen? Kriegt der Schröder den Ball oder der Loh? Das machen wir dann im Sommer irgendwann mal.
Ach, das wird sich schon ergeben. Dennis und ich, wir haben doch schon jahrelang im Sommer zusammengespielt.
Ich glaube, das nennt man ein Luxusproblem, um ehrlich zu sein.
Nein, ich bin der Backup und wenn was auch immer von mir gebraucht wird, wird gegeben.
Okay, das muss man schauen, wie gut der Schröder überhaupt drauf ist im Sommer. Ne? Also guck mal, wo der hingeht, auch mal so eine spannende Sache.
Gut. Ja, hoffentlich spielt er, genau.
Ja, genau. Wir wollen ja, dass du bleibst. Also das Thema wollen wir jetzt nicht groß aufmachen. Du bleibst bei Alba Berlin und wenn da irgendeiner aus Athen anruft und sagt, du kriegst das gleiche Geld wie Slukas, nein. Maodo bleibt bei Alba Berlin. Das ist das Umfeld, wo er sich wohlfühlt. Da ist die Wohnung schön und da ist alles das, was er braucht. So wollen wir es haben.
Ist doch gut.
Scheiß aufs Geld. Okay, Maodo, danke, gute Zeit, viel Spaß und
danke sehr.
Bleib gesund.
Danke. Danke.
Danke dir, Maodo. Ciao.
Tschüss, schönen Tag noch.
Ciao.
Ciao.
So. Mein Gott, ist der sortiert. Das ist ja der Wahnsinn. Maodo hat sich so entwickelt die letzten Jahre. Das ist irre. Hast du den Film schon gesehen?
Nee, ich hab nur den Trailer. Den habe ich dafür ungefähr 700 Mal gesehen schon. Bei den letzten Übertragungen.
Ja, ich habe ihn heute
Morgen. Dementsprechend kenne ich natürlich die Szene mit dem MVP-Award. Die ist ja schon im Trailer verraten, aber noch mehr habe ich nicht gesehen. Aber ich werde es live sehen. Denn ich bin ja zugegen
morgen beim
Spiel Bayern gegen Berlin.
Ja, jetzt. Ich kann es nicht schauen morgen, denn ich habe auch noch einen anderen Job. Ich muss auch noch andere Dinge tun. Ich kann morgen.
Geht's wieder um Rennpferde oder?
Nein, um die Rennpferde ging es am Wochenende, aber jetzt geht's. Ich werde den Poker-Weltmeister besuchen. Ja. Und nicht nur den. Ich werde sowohl den besten Spieler der Welt besuchen, als auch den Poker-Weltmeister, was zwei verschiedene Paar Schuhe sind.
Weißt du, wie weit hinten ich dran bin mit meiner Poker-Lore? Für mich ist der beste Spieler der Welt immer noch Daniel Negreanu. Das ist irgendwann 2007 oder so.
Ja, da ist mein Pokerstand. Der ist der bekannteste Spieler, würde ich mal so sagen, der Welt. Der beste heißt Fedor Holz. Ist ein Deutscher.
Noch nie gehört.
Nee, sorry. Aber er hat 40 Millionen sich zusammengezockt in den letzten 3 Jahren. Also der weiß, wie es geht. Ja. Und da freue ich mich natürlich auch, die mal zu sehen, die Jungs, die man normalerweise immer nur so aus der Ferne wahrnimmt. Ja, das Ganze kann man dann nachlesen bei Sport1 auf der Pokerseite. Ich nutze das jetzt mal hier auch als Werbung. Ja. Mhm. Also warum denn nicht? Poker ist.
Wollen wir noch eine kurze Trivia dazwischen werfen,
ja. Kani?
Bei wie vielen.
Warte. Ich habe diesen Sound, den du dann später im Schnitt wieder extrem runterpegeln musst.
Bei wie vielen NBA-Teams hat Dennis Schröder mittlerweile gespielt?
Wow. Boah, das, in sowas bin ich ja schlecht, ne? Also, Atlanta.
Mhm.
Lakers. Mhm. Boston.
Mhm.
Ich habe noch einen vergessen, ne?
Da gab es noch was dazwischen, ja.
Ja.
Zwischen Atlanta und den Lakers war er. Mit Devin Hall zusammen hat er gespielt, bei diesem anderen Team. Und mit Chris Paul ist der andere Tipp.
Mit Chris Paul, ja gut, Chris Paul war mittlerweile bei jedem NBA-Team, also 29
okay.
Der 30 in jedem Fall. Boah, ich.
Dann erstmal die Frage, bei welchem Team ist er denn jetzt unter Vertrag? Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht.
Ach so, Houston.
Genau, und dann fehlt noch ein Team und das sind die.
Wo war er denn noch bei? Ach, OKC.
Oklahoma City Thunder, OKC, yes.
OKC, natürlich. Das ist so ein Team, das geht tatsächlich bei mir immer unterm Radar durch, weil die haben Seattle die Franchise weggenommen.
Das ist korrekt.
Ja, und das fand ich damals schon doof und finde es bis heute doof.
War seine beste Karrieresaison bei OKC.
Ja, also eigentlich
Bubble,
schon.
Ne? Corona-Saison, ja.
Ja, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 NBA-Teams mittlerweile für Dennis Schröder. Das ist
korrekt.
Und die Frage, wo er nächstes Jahr spielt, ist auch noch nicht geklärt, ne?
Nee.
Und für wie viel Geld vor allen Dingen?
Ja, ja, das könnte nicht so viel werden, wie man sich mal erhofft hat.
Ja, also man darf einfach so ein 84 Millionen Dollar Angebot.
Ja. Ist mittlerweile auch dementiert so ein bisschen, dass das jemals wirklich auf dem Tisch lag.
Ah, okay.
Dieses Angebot von den Los Angeles Lakers. Also das ist ein bisschen mysteriös, ob es das Angebot wirklich gab oder nicht.
Ah, warum ist das jetzt plötzlich, na gut. Aber wir nehmen es so hin, wie es ist. So, wir haben noch ein paar Hinweise. Wir haben natürlich die Euroleague dann in der kommenden Woche. Das wollen wir noch mal kurz festhalten. Wir werden natürlich dann in der kommenden Woche über das Final Four reden. Wir haben aber in dieser Woche das Eurocup-Finale. Mhm. Und vielleicht sollten wir darauf noch hinweisen. Mhm. Virtus Bologna gegen Frutti Extra Bursaspor.
Yes.
Ja.
Und die Überraschungsmannschaft.
Und
eigentlich eine Geschichte, die wie gemacht ist dafür, dass Virtus Bologna wieder kurz vorm Ziel scheitert.
Eigentlich schon, ne? Denn bei Bursaspor, da spielt John Holland, und das wollte ich doch letzte Woche schon vorspielen. John Holland hat gesagt in einem Interview, in einem Halbzeitinterview, warum es so gut läuft bei Bursaspor, hat er Folgendes gesagt.
Sergio Llull.
Nein, nicht Sergio Llull!
Wo der bin Grund, ich denn? Wieso es bei uns so gut läuft. Sergio Jul.
Sergio Jul. Nein, ich habe natürlich, habe ich jetzt hier den wunderschönen, da.
Und how do you see, how did you see first half?
With some dogs. With some dogs. Not just any dogs. With some pit bulls. Underdogs, and we don't care. With some pit bulls.
Great first half. Good luck.
Ja, so muss man drauf sein. So muss man in ein Basketballspiel gehen wie Pitbulls. Also, spannende Geschichte. Jetzt habe ich natürlich schon wieder die Uhrzeit verlegt. Verdammte Axt, wann spielen die denn? Am Mittwoch ist das, glaube ich, oder? Das weißt du doch bestimmt am besten.
Ich weiß es nicht ganz genau. Warte, lass mich schnell auf der Eurocup-Seite nachgucken. Das dauert nur eine Stunde ungefähr, weil die es irgendwie geschafft haben, das Ding noch unübersichtlicher zu machen als die BBL-Seite. Es ist am 11. Mai, Mittwoch, 20.15 Uhr, beginnt die Übertragung bei Magenta Sport mit Markus Klawinkel.
Ganz genau. Am 11. Mai, 20.30 Uhr ist Tip-Off, steht bei mir. Und wann geht's los bei uns?
2015 oder 20, eins von beiden.
20, ja. Okay, gut. Haben wir das geklärt, damit wir diesen europäischen Termin noch raushauen in dieser Woche. Und ansonsten sind wir mit dem Thema für heute durch. Haben wir die Hinweise auf, die Spiele haben wir genannt. Freitag, der 13. geht's los. Am 14. ist dann ein Spiel. Am 15. sind drei Spiele. Am Montag wäre dann wieder ein Spiel. Also so ungefähr in dem Rhythmus geht das hier in der ersten Runde. Müssen aber natürlich eigentlich noch offiziell abwarten, wie am Mittwochabend Ludwigsburg gegen Heidelberg ausgeht, die das alles durcheinander schmeißen können. So, haben wir alles, oder?
Weiß ich nicht.
Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls steht hier bei mir 1 Stunde 20 und das ist ein klares Zeichen dafür, dass wir das Ding zumachen sollen. Wer sich für den Maodo-Loh-Film interessiert, nochmal ganz kurz der Hintergrund. Morgen beim Spiel des FC Bayern gegen Alba Berlin am Dienstagabend bei Magenta Sport. Und da kann man das sehen und das wird dann später sicherlich auch auf der Magenta Sport-Plattform nochmal im Demand-Abruf zur Verfügung gestellt. In jedem Fall sehenswert. So, das war's, oder? Basti?
Jawohl.
Oder Ulle? Sollen wir bei Ulle bleiben? Nee. Ulle magst du
gerne, nicht. Gerne nicht. Also wirklich gerne nicht.
Du räumst doch das Gartenhäuschen auf und bereitest dich vor auf die Playoffs. Auf eine neue Show. Dienstagabend auch wieder, oder? Morgen Abend?
Ja, nicht mit mir diese Woche, aber okay. Die Show findet statt. Ja. Jeden Dienstag im Kauz-Sonnenstraße 18 in München.
Ja, wie verhalten er Werbung macht, aber er macht Werbung. So soll es sein. An dieser Stelle Paris Athen auf Wiedersehen. Wir freuen uns auf die Playoffs in der Easy Credit BBL. Bis dahin.
Tschaußen.
Tschaußen.
We treat people here with complete respect. This is Germany.